Jetzt heute wollen wir uns mit Gottes Wort beschäftigen, und zwar aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 1 bis 11. Und wir schließen uns heute hier dem Thema an, oder ich bin gebeten worden, mich dem Thema anzuschließen, was ihr hier im Moment gerade behandelt. Und deswegen wollen wir jetzt mal lesen über den Einzug von Jesus in Jerusalem. Da lesen wir also in Markus 11 Folgendes. Als sie nicht mehr weit von Jerusalem entfernt waren, kurz vor Bethphage und Bethanien am Ölberg, schickte Jesus zwei seiner Jünger voraus. Er gab ihnen folgende Anweisung: Geht in das Dorf, das ihr vor euch seht. Gleich beim Ortseingang werdet ihr einen Esel finden, der angebunden ist. Ein junges Tier, auf dem noch nie ein Mensch geritten ist. Bindet es los und bringt es her. Und sollte euch jemand fragen, warum ihr das tut, dann antwortet: Der Herr braucht das Tier, er wird es nachher sofort wieder zurückbringen lassen. Die beiden machten sich auf den Weg und fanden tatsächlich draußen auf der Gasse einen jungen Esel an ein Tor gebunden. Als sie ihn losmachten, fragten einige, die dort standen: Was tut ihr da? Warum bindet ihr das Tier los? Sie antworteten so, wie Jesus ihnen gesagt hatte, und man ließ sie gewähren. Sie brachten den Esel zu Jesus, legten ihre Mäntel über das Tier und er setzte sich darauf. Viele breiteten ihre Mäntel auf dem Weg aus. Andere hieben auf den Feldern Zweige von den Bäumen ab und legten sie auf den Weg. Vor und hinter Jesus drängten sich die Menschen und riefen: Gepriesen sei Gott! Gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt! Gesegnet sei das Reich unseres Vaters David, das nun kommt. Gepriesen sei Gott in der Höhe. So zog Jesus in Jerusalem ein. Er ging in den Tempel und sah sich dort alles an. Dann kehrte er, da es inzwischen spät geworden war, mit den 12 nach Bethanien zurück. Unsere Geschichte, wenn man die am Anfang hier mal so gelesen hat, könnte man eigentlich denken, dass es eine schöne Geschichte ist. Eine Geschichte, so wie wir sie vielleicht in St. Vith schon mal erlebt haben, wenn der König Albert gekommen ist, als er noch im Regiment war. Ich weiß noch, als der belgische König kam, unsere Kinder waren damals noch relativ jung, und dann war ganz St. Vith abgesperrt. Die Schulkinder hatten belgische Fähnchen und sie hatten schon im Kindergarten und in der Schule gelernt, wenn der König kommt, dann müsst ihr winken mit den Fähnchen und rufen: Vive le roi! Ich hoffe, ihr könnt alle Französisch, oder? Nein, vive le roi heißt, es lebe der König, das sagt man dann. Und ich weiß noch, es war unglaublich spannend, dann steht man dann da hinter der Absperrung, man guckt, kommt ein Hubschrauber, nein, immer noch keiner. Und irgendwann, au, dann geht ein Raunen durch die Mengen und König Albert kommt. Nun, ganz so war es jetzt bei Jesus hier nicht. Bei Jesus war es ganz anders. Es war auch ein Jubeln rund um Jesus. Aber trotzdem ist diese Geschichte, und das werdet ihr jetzt gleich sehen, voller Spannungen. Und wir schauen uns das Ganze jetzt einmal an. Es war die letzte Woche von dem Leben von Jesus angebrochen. Und Jesus war auf dem Weg nach Jerusalem, so wie viele andere Leute auch. Denn in der letzten Woche, die Jesus gelebt hat, zogen sehr viele Pilger zum Passafest nach Jerusalem. Das Passafest, vielleicht erinnert ihr euch noch, ist das Fest oder ist dieses, woran gedacht wird, dass beim Auszug aus Ägypten man ein Lamm schlachtete, dessen Blut man an die Türen schmierte. Und damit war klar, dass das Gericht an denen vorüberzog, wo der Todesengel das Blut an der Türe sah. Später sollte dann ja am Ende der Woche, wenn diese Woche rum ist, Jesus das Lamm sein, das uns von dem Gericht befreit, das uns eigentlich droht, wenn wir Jesus nicht haben. So kam Jesus, so berichten die Evangelien, von Jericho, von der Stadt Jericho, und ging dann hinauf in das Dorf Bethanien. Dieses Dorf lag, so müsst ihr euch vorstellen, auf einem Berg, lag oben auf der Höhe, ungefähr 700 Meter hoch, am Osthang des Ölberges. Und in dem Dorf, da wohnten ein paar Leute, die kennt ihr vielleicht auch, da wohnte die Maria und die Martha und deren Bruder Lazarus. Und da wohnte auch ein Mann, der hieß Simon, ein Mann, der früher aussätzig war und den Jesus geheilt hatte. Die wohnten unter anderem da, so berichten es uns die Evangelien. Und nun, als sie dort angekommen waren und dort verweilten, dann dauerte es nicht lange, dann sandte Jesus, so haben wir es hier im Wort Gottes gehört, zwei Jünger weg, um im Nachbardorf ein Eselfohlen zu holen, das noch nicht beritten war. Nun, wenn man die Evangelien liest und das durchschaut in allen vier Evangelien, dann kann man davon ausgehen, dass der Esel bei Leuten geholt wurde, die auch Jünger von Jesus waren. Da waren zwar dann Leute, die gefragt haben, ja, was macht ihr denn da? Die wussten vielleicht nichts davon, aber die, die den Esel gegeben haben, waren wahrscheinlich auch Nachfolger von Jesus. Und warum machte Jesus das nun? Warum ließ er zwei Jünger einen Esel holen und dann auch noch so ein junges Tier, wo noch keiner drauf geritten ist? Nun, im Matthäus-Evangelium könnt ihr das lesen, was hier im Markus-Evangelium nicht steht. Matthäus sagt, es ist geschehen, damit etwas erfüllt würde. Nämlich, was der Prophet Zacharja 500 Jahre vorher schon gesagt hat. Und was hat er denn gesagt, der Zacharja? Kann man nachlesen im Alten Testament in seinem Buch in Kapitel 9, Vers 9. Und dort steht Folgendes. Und das zitiert der Matthäus auch. Da steht, freut euch ihr Menschen auf dem Berg Zion, jubelt laut ihr Einwohner von Jerusalem. Jetzt wird's spannend, weil Jesus war ganz dicht bei Jerusalem gewesen. Und jetzt kommt es. Jetzt sagt der Zacharja, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht und bringt euch Rettung. Und doch kommt er demütig, indem er auf einem Esel, ja auf einem Fohlen reitet. Als Jesus die Jünger weggeschickt hat, den Esel zu holen, auf dem er nach Jerusalem reiten sollte, war damit klar, was Jesus wollte. Er beanspruchte, das zu sein, was hier in Zacharja vorausgesagt war, nämlich der König von Israel zu sein. Also der Regent über Israel. Aber wenn wir genau hinschauen, ist er kein gewöhnlicher Regent. Er wird nicht in Zacharja beschrieben als ein Triumphator. Und die Triumphatoren, wenn ihr mal Asterix und Obelix gelesen habt, ja, wenn Cäsar also durch die Straßen ritt, dann ritt er auf einem weißen Pferd, damit klar war, hier kommt der Sieger. Aber Jesus ist ganz anders. Er kommt als König, als der Herr, aber nicht in einem Triumphzug, in dem er in Jerusalem einzieht. Einer, der mal politisch richtig aufräumt, der die äußeren Umstände ändert, sondern er kommt demütig, so wie Jesus auch selbst gesagt hat. Ich bin demütig und sanftmütig, sagt Jesus von sich selbst. Und so war er auch wirklich. Er kommt als einer, der König und Herr der Herzen sein will und nicht der äußeren Umstände. Das ist ganz was anderes. Er kommt, so heißt es hier in Sacharja, als der Gerechte, als der, der dich und mich gerecht vor Gott stehen lässt. Er kommt als der Retter, als der persönliche Retter, als der, der dich und mich vor der Strafe rettet, die wir wegen unserer Rebellion gegen Gott verdient hatten. Das ist, weswegen er kommt. Er will der König, der Herr in deinem Herzen sein. Und meine Frage ist an diesem Morgen, wir werden noch sehen, sind verschiedene Menschen, die dann Jesus da begegnen, die nicht Jesus als König in ihrem Herzen hatten. Die wollten Jesus als einen Erfüllungsgehilfen ihrer Wünsche haben, aber nicht als Herrn in ihrem Leben. Und deswegen ist meine Frage heute Morgen, darf Jesus nicht nur dein Retter sein, der dir deine Sünden wegnimmt, sondern darf er der König sein, der kommt, um dein Herz umzugestalten in das Bild Gottes? Wisst ihr, das ist eine Sache, wenn ich mein Leben angucke, wie ich mich mit 14 Jahren bekehrt habe, dann habe ich als Pfadfinder vom CVJM, und da fühle ich mich sehr verbunden mit eurer Pfadfinderarbeit hier, habe ich gesagt, mein Leben soll dem Herrn Jesus Christus gehören. Ich weiß noch, als ich mal Halstuch bekommen habe, habe ich das so aufgesagt. Aber wenn ihr dann mein Leben angeguckt habt, wie das ausgesehen hat, da war ich zwar ein Kind Gottes, aber Jesus war nicht König und Herr. Er war nicht als König, als Herr eingezogen in mein Leben. Ich weiß noch, als ich mein Vorstudium machte, in Krelingen, im geistlichen Rüstzentrum, da hatte ich also schon mal davor eine Freundin, dann dort hatte ich wieder eine Freundin und da gingen allerhand Sachen schief. Und ein Mitstudent kam mal zu mir und sagte, Matthias, ich muss dir mal was sagen. Da sagt er, es werden nicht alle, die Herr, Herr sagen, ins Reich Gottes kommen. Bei dir habe ich den Eindruck, du redest immer davon, aber in deinem Leben stimmt das nicht. Schaut, und so war das auch in meinem Leben. Ich machte, was ich wollte. Obwohl ich trotzdem für Jesus gebrannt habe in meinem Herzen. Und hier fordert dich Jesus heraus und sagt, ich will als der König in deinem Herzen einziehen. Der Herr, der dir auch mal etwas sagen darf. Der an deinem Herzen arbeitet. Der Dinge wegnimmt und Neues hintut. Wenn Jesus der Herr sein will in deinem Leben, der König, der hier einzieht, dann heißt das, dass Jesus in dein Lebenshaus, in alle Zimmer rein will. Und das war bei mir nicht der Fall. Und ich habe lang gebraucht, oder Jesus hat lang gebraucht, um überall mal anzuklopfen, zu sagen, Matthias, darf ich da jetzt bitte mal rein bei dir? Was deine Beziehungen zu Mädchen angeht, was deine ganze Vergangenheit angeht, dein Jähzorn, den ich früher hatte, könnt ihr euch gar nicht vorstellen, gell? Dass der, so ein Pastor auch jähzornig sein kann. Oh ja, das war ich früher. Und wie? Und lange Jahre durfte Jesus nicht an meinen Jähzorn ran. Also ist die Frage, in welchen Bereichen deines Lebens darf Jesus noch nicht der Herr sein? In welchen Lebensräumen deines Lebenshauses ist er noch nicht eingezogen? Nun schauen wir mal, so hat also jetzt Jesus den Esel holen lassen. Und jetzt geht's weiter in unserer Geschichte. Die Spannung nimmt gleich noch zu. Hier kommen jetzt einige Reaktionen. Jesus hat also diesen Anspruch an dein und mein Leben und an die Menschen damals ganz genauso. Und jetzt passiert also Folgendes. Nachdem die Jünger also jetzt das Eselfohlen in Bethphage im Nachbardorf geholt hatten, machten sie Folgendes. Sie hatten es geholt. Die Planung war, aufs Passafest nach Jerusalem zu reisen. Da musste man also praktisch den Ölberg runter, 700 Meter ins Kidrontal und hinten wieder 500 Meter hoch nach Jerusalem. Und jetzt nahmen sie ihre Mäntel, legten die Mäntel darüber, über den Esel, bevor sich dann Jesus auf den Esel setzte, um loszureiten. Und wenn ihr das Alte Testament lest, dann seht ihr, wenn jemand seinen Mantel auszog und dem hinlegte, zum Beispiel hier auf das Reittier, dann bedeutete das, dass man einen König verehrt. Das war ein Zeichen der Verehrung. Das heißt aber nicht, dass die Apostel oder die Jünger, die mit Jesus unterwegs waren, schon verstanden hatten, ja, hier erfüllt sich jetzt vor unseren Augen Zacharja 9, Vers 9. Das hatten sie noch nicht verstanden. Das sagt der Apostel Johannes in seinem Evangelium. Das verstanden sie erst später, nach der Auferstehung. Aber trotzdem wollten sie Jesus zeigen, dass er ihr König und Herr sein sollte. Und ich denke persönlich, dass die Jünger hier, bevor sie losgeritten sind, es auch ernst gemeint haben. Und woran sieht man das? Die Jünger hatten zwar Fehler und Ecken. Petrus würde später, am Ende der Woche, Jesus verraten. Und wenn ihr so schaut, ja, die Jünger waren auch nicht ohne Ecken und Macken. Da waren die Donnersöhne, der Jakobus und der Johannes, die auch mal ein bisschen auf den Putz hauen konnten, ja, und sie waren auch nicht ohne Fehler, aber es waren Menschen, die willig waren in ihrem Herzen. Und wisst ihr, das ist genau der Punkt. Vielleicht sagst du, ich kämpfe auch mit meiner Sünde in meinem Leben, damit, dass ich manches einfach nicht unter die Füße bekomme. Aber Jesus will Menschen haben, die nicht perfekt sind. Das sagt Jesus nirgends. Jesus sagt nicht, ihr sollt perfekt sein. Sondern du brauchst einen willigen Geist, der sagt, Jesus, ich will, aber ich kann es nicht. Du musst es machen in mir. Und das war die Gesinnung, die auch diese Männer hier hatten. Sie waren Männer, die ehrlich Jesus nachfolgen wollten, mit Fallen und mit Aufstehen. Und das ist eine Anbetung, die Jesus liebt, eine Verehrung, die er mag. Wenn dein Herz sagt, Jesus, du weißt, dass ich dich liebe, so wie Petrus es gesagt hat, du weißt, dass ich dich liebe. Ich liebe dich von Herzen, aber manchmal dann kriege ich es einfach nicht auf die Reihe, Jesus. Wenn du nicht da wärst, Jesus, und für mich gebetet hättest, dass mein Glauben nicht aufhöre, dann wäre ich vielleicht jetzt nicht mehr hier. Also die Jünger, die haben eigentlich das gehabt, was Jesus sich auch von dir wünscht. Nicht lauthals rumschreien, Halleluja, und nachher kommt nichts mehr. Das gibt es auch, das werden wir gleich noch sehen. Und oft können wir ganz wunderbar singen in einem Gottesdienst und dann gehen wir nach Hause und zu Hause sieht das Leben ganz anders aus. Als ich noch den Teentreff leitete in St. Vith, war es ganz interessant gewesen. Da hatten wir 40 Teenager am Anfang in der Gemeinde, in dem Teentreff. Und da kamen einige Teens zu mir, die sagten, Matthias, wenn du mal bei uns nach Hause kämst, da könntest du mal gucken, was los ist. Meine Eltern sitzen da und loben den Herrn am Sonntag und in der Woche ist eine Katastrophe. Dann werden wir angeschrien, dann hat man keine Zeit für uns. Dann ist einfach nichts mehr zu sehen davon. Und schaut, das ist genau der Unterschied hier bei den Jüngern. Die Jünger wollten wirklich Jesus verehren und ihm nachfolgen. Auch wenn es durch dick und dünn ging. Aber durch alle Zeiten durch. Wenn es Montag ist und wenn es Sonntag ist. Gucken wir weiter. Einer von den Jüngern war ja auch dabei. Es waren insgesamt 12 Jünger, die da waren. Da habe ich so gedacht, so interessant, die Jünger legen also jetzt die Mäntel alle auf den Esel und einer war auch dabei, der am Ende dafür sorgen würde, dass Jesus ans Kreuz kommt. Das war der Judas Iskariot. Das wird hier nicht bewusst erzählt, aber man muss sich einfach vorstellen, die Jünger waren ja alle dabei und da war auch der Judas Iskariot dabei. Und vielleicht hat er auch seinen Mantel auf den Esel draufgelegt. Es wird hier nicht bewusst gesagt, aber es kann ja sein. Aber schaut, was war das für einer, der Jesus hier mit den anderen Aposteln oder späteren Aposteln dann verehrte. Es war ein Mann, der vielleicht auch seinen Mantel hingelegt hat, aber tief in seinem Herzen war etwas, nämlich ein Götze der Habsucht, der ihn dann zu Fall brachte. Schaut, und das hat mir auch noch mal zu denken gegeben, dass ich gedacht habe, so ein Mann, der ist einfach auch dabei. der verehrt auch Jesus. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Vielleicht verehrst du auch Jesus, aber in deinem Herzen ist vielleicht auch noch irgend sowas wie beim Judas Iskariot. Und oft denken wir ja, Götzen haben wir ja in unserem Leben keine. Weil Götzen, da stellen wir uns immer irgendwelche Figuren vor, die wir dann vielleicht zu Hause haben. Aber ein Götze in deinem Herzen ist alle das, was dir wichtiger ist als Jesus. Neulich hatte ich noch ein Gespräch in der Seelsorge und sagte mir die Person, mein Götze ist, so haben wir wörtlich darüber geredet, mein Götze ist, so sagte die Person, dass ich immer alles besser machen muss als andere Leute. Und wehe, wenn das nicht gelingt. Und ich muss auch alles haben, das muss ich auch. Und so lebt die Person auch, muss auch alles haben. Und es gibt noch andere Götzen, die du haben kannst. Ich hatte früher zum Beispiel den Götzen in meinem Herzen, ich muss immer geliebt und angenommen sein. Und vielleicht denkst du, was ist denn das für ein Götze? Doch, du kannst immer nach Menschen gucken. Was denkt der Nachbar über mich? Und was denken die in der Gemeinde über mich? Und komme ich auch an? Und bin ich auch der Coolste? Und Jesus sagt, schau, du betest mich an, aber du hast noch was in deinem Herzen. Tu das raus. Lass mich da dran gehen. Die Karwoche ist eine gute Woche, wo man sein Leben an dieser Stelle aufräumen kann. Gucken wir mal weiter, wie es losgeht. Jetzt ritt Jesus los. Wie ich schon sagte, 700 Meter den Ölberg runter ins Kidrontal und hinten wieder rauf. Und jetzt, während sie dann Richtung Jerusalem ging, es war ja nicht weit, wenn ihr es auf der Karte guckt, nur ein ganz kleiner Abstand bis dahin, da waren natürlich jetzt auch viele Menschen unterwegs. Die kamen jetzt nicht auf einmal plötzlich aus der Versenkung, weil sie da Jesus mit dem Esel sahen, sondern die Menschen waren sowieso unterwegs nach Jerusalem. Eben zum Passafest. Und als sie jetzt Jesus auf dem Esel reitend sehen, haben viele ihre Mäntel ausgelegt. Und er hat am Anfang schön gesagt, ich habe es genau wörtlich so in meiner Predigt hier stehen. Und jetzt ritt Jesus auf dem roten Teppich nach Jerusalem. Ja? Genauso habe ich mir es auch aufgeschrieben hier. Andere haben von den reichlich vorhandenen Dattelpalmen Zweige abgeschnitten und die noch auf den Weg gelegt. Und eigentlich könnte man doch sagen, Mensch, das ist ja fast eine Traumszene, ja? Könnte man ja fast eine Kamera holen, ja, und eine Fernsehsendung von machen, so. Jesus auf dem Esel, die Leute jubeln alle und legen Zweige hin und ihre Jacken liegen auf dem Boden. Ist ja schon richtig interessant, wenn man das so sieht. Aber jetzt müssen wir uns die Frage stellen, wir müssen einmal einen Blick in das Herz dieser Menschen tun. Warum verehrten sie Jesus denn wirklich? Und die Evangelien geben uns darauf eine Antwort. Die Evangelien sind schonungslos. Sie sagen nicht nur, was vordergründig zu sehen ist, sondern hintergründig bei den Leuten in ihrem Herzen los war. Und Lukas sagt genau zu dieser Begebenheit, dass die Menschen deswegen so begeistert von Jesus waren, könnt ihr nachlesen im Lukas-Evangelium Kapitel 19, Vers 37, weil Jesus die Wunder getan hatte, die er vorgetan hatte. Ach so war das. Jesus, der Wundermann, der Heiler von Nazareth. Und dann sagt Johannes im Johannesevangelium noch, er nennt noch einen Grund, ganz besonders die Auferweckung des Lazarus, der übrigens in Bethanien wohnte, von wo Jesus kam, die hatte die Leute begeistert. Was die Leute also faszinierte, war das, was sie schon immer an Jesus fasziniert hatte. Die Leute waren begeistert von Jesus, weil es bei ihm, ich habe es mal so umschrieben, gratis Essen gab, ne? Speisung der 5.000, Speisung der 4.000, Krankenheilungen und Dämonenaustreibung. Und ich garantiere euch, macht doch einfach mal für die Stadt Rheinbach gratis Fritten und gutes Essen und auch guten Nachtisch hinten nach. Und dann schreibt er in die Zeitung, bei uns gibt's gutes Essen, ja, und auch noch Krankenheilungen. Und Jesus ist der Problemlöser deines Lebens. Du kommst und gehst einfach ohne Probleme wieder heim. ja, was meint ihr dann, wie viele Leute hier wären? Da müssen wir wahrscheinlich da hinten die Fenster rausmachen und draußen noch anbauen. Weil die Leute einfach begeistert waren von Jesus, von dem, was er gemacht hat. Also ein Jesus, den heute viele auch gern hätten, der Erfüllungsgehilfe der eigenen Nöte und Wünsche. Und ihr Lieben, an dieser Stelle müssen wir natürlich jetzt aufpassen, dass wir nicht auf die Finger zeigen von denen nach draußen, sondern dass wir mal den Finger auf unser eigenes Herz legen und sagen, wie sieht's denn bei uns aus? Schau, und wenn Jesus der Erfüllungsgehilfe deiner Wünsche ist, woran kannst du das merken, ob das in deinem Leben so ist? Du kannst es daran merken, wenn du regelmäßig das Wort Enttäuschung in den Mund nimmst. Kennst du das Wort? Ich kenne das häufig bei Christen. Ich bin enttäuscht von Gott, Matthias. Das wollte ich dir nur mal sagen. Und jetzt noch einen schönen Sonntag. Und wisst ihr, dieses Wort Enttäuschung hat etwas zu tun, dass du eine Erwartung hast an Gott. Gott, ich habe in meinem Kopf und Herzen schon einen Plan und der ist dafür da, dass du den Plan ausführst, so wie ich mir das gedacht habe. Naja, also, Herr, verzeih mir, ich habe am Sonntag noch gebetet, dein Wille geschehe, aber wäre doch gut, wenn du es so machst, wie ich es mir gedacht habe. Und von diesem Denken sind wir nicht frei. Da müssen wir ehrlich sein an der Stelle. Und so war es genauso hier. Die Leute wollten Jesus als ihren Erfüllungsgehilfen ihrer Wünsche haben. Und das ist genau das, was nicht richtig ist. Dann noch etwas. Wenn man in die Geschichte Israels hineinguckt, dann werdet ihr sehen, die Palmzweige, die sie abgeschnitten haben, haben auch eine ganz bestimmte Bedeutung. Und ich habe das einmal nachgeschaut, was es mit den Palmzweigen eigentlich auf sich hat. Und zwar müsst ihr euch so vorstellen, 150 Jahre geht ihr mal kurz, bevor Jesus gekommen ist. Und da war das so, da wurden die Juden von einer mit einem hellenistischen griechischen Einfluss, von einer Regierung regiert, das waren die sogenannten Seleukiden damals. Und was die machten ist, diese Regierung, die damals die Juden beherrschte, verbot den gesamten jüdischen Kultus und im Tempel in Jerusalem ließen sie ein Zeusbild aufstellen, dem Schweine geopfert wurden. Und nun gab es einen Mann, der hieß Judas Makkabäus, der Sohn eines hohen Priesters, der seinerzeit gesagt hat, und das geht jetzt wirklich zu weit. Und er hat einen Aufstand angezettelt oder einen Aufstand organisiert, bei dem der Tempel befreit wurde, bei dem wieder der normale Tempeldienst eingeführt wurde, bei dem der Tempel gereinigt wurde. Und beim Einzug von Judas Makkabäus, bei diesem Aufstand 150 vor Christus, wurden Palmzweige gewedelt, hin und her gewedelt. Und später hat man das auch auf Münzen gedruckt, als Zeichen der Freiheit. Wir sind frei geworden von dieser politischen Unterdrückung. Und zur Zeit Jesu, wisst ihr ja, beherrschen die Römer Israel. Viele erhofften sich eine Befreiung von dieser erneuten Besatzungsmacht, die jetzt da war, mit ihren heidnischen Gottheiten. Vielleicht würde Jesus ja eine erneute Reinigung von den Heiden herbeiführen, so wie Judas Makkabäus. Und schließlich waren immerhin ungefähr 500.000 Pilger in Jerusalem. Da hätte Jesus ohne Probleme mal einen kleinen Aufstand machen können. Aber wisst ihr, was interessant ist? Als Jesus nach Jerusalem einbog, bog er nicht zum Königspalast von Herodes ab. Nicht nach rechts, er bog nach links ab. Da, wo alle gedacht haben, dass er nicht hingehen würde. Und wo ging er denn dann hin? Wenn ihr die Bibel lest, am nächsten Tag, nachdem er eingezogen war, ging er wieder an denselben Ort. Er ging in den Tempel, der zu einer Kaufhalle gemacht worden war. Dort ging er hin, um sein Volk in seinem Herzen zu reinigen von all dem Unrat und dieser Religiosität, die da war, der Ferne der Herzen, dem Doppelleben der Heuchelei, um davon die Menschen zu befreien. Das war das, warum Jesus gekommen ist. Also, Jesus will auch in deinem Leben nicht der Erfüllungsgehilfe sein, der nur dafür da ist, dass deine tollen Wünsche erfüllt werden, sondern Jesus will auch dein Leben aufräumen, so wie er es hier in Israel auch gemacht hat. Und dann geht es noch weiter. Dann geht die Geschichte ja noch weiter, als Jesus jetzt kurz vor dem Tor in Jerusalem da eingezogen ist. Dann müsst ihr euch so vorstellen, die Pilger kamen mit Jesus von oben, also beziehungsweise sie marschierten mit ihm den Berg hoch. Und jetzt kamen auch noch Pilger, die schon in Jerusalem waren, so sagt uns die Evangelien, kamen jetzt auch noch raus aus der Stadt Jerusalem. Und als das alles geballt aufeinander traf, da brach der ganze Jubel los. Das Hosianna-Singen, gelobt sei der Sohn Davids und so weiter. Doch wisst ihr, was das Schlimmste ist an dieser Geschichte? Dass diese ganzen Menschen, die da so gejubelt und geschrien haben, wo man denkt, hier ist die Erweckung ausgebrochen, das sind die Menschen, die einige Tage später was gerufen haben. Was haben die gerufen? Kreuzige ihn. Hinweg mit ihm. Gib uns Barabbas. Den wollen wir haben. Den Jesus, zu dem wir Halleluja gerufen haben, der muss weg ans Kreuz und zwar ganz schnell. Den brauchen wir nicht mehr. Und wisst ihr, was hier deutlich wird für mich? Hier wird für mich etwas deutlich. Das, was in jedem Herzen eines Kindes Gottes ist. Hier wird etwas von unserem Wesen deutlich, was in uns ist. Nämlich diese abgrundtiefe Rebellion, die in unserem Herzen drin ist. Und mit der wir immer wieder zu kämpfen haben. Und zwar so lange, bis wir bei Jesus sind. Auf der einen Seite können wir Gott nachfolgen und auf der anderen Seite kreuzigen wir Jesus manchmal auch durch das, was wir machen. Und wenn wir ehrlich sind, dann kennst du diesen Zwiespalt in deinem Herzen. Dass der eine Seite sagt, ich will Jesus nachfolgen, ich will ihm gehorchen und die andere Seite sagt genau das Gegenteil. Da sagt Jesus zu dir, liebe deine Frau, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und dein kleines, bockeliges Herz sagt, ich habe jetzt mal Lust, eine Woche nicht mit ihr zu reden. Und so könnte man noch viele andere Beispiele nennen. Im Umgang vielleicht mit deinen Kindern oder mit deinem Arbeitskollegen. All die Sachen, wo Jesus etwas so gesagt hat, da ist oft diese Zerrissenheit in uns da drin. Und Jesus ist gekommen, wofür? Weil er diese Zerrissenheit beenden will in deinem Leben. Und das sehen wir in unserem letzten Punkt. Und jetzt musst du noch mal kurz zurückgehen. Wir gehen den Weg von Jerusalem noch mal kurz rückwärts. Die Evangelien sagen uns, bevor Jesus unten ankam, guckt er auf die Stadt Jerusalem und er sieht den Tempel. Guck dir das mal an. Auf Google, YouTube-Videos gibt's tolle Modelle von Jerusalem, wie das damals ausgesehen hat. Es muss wahnsinnig ausgesehen haben. Der riesige Tempel, wie weißer Marmor mit Gold bezogen, die konntest du ganz weit sehen. Er stand an der Stelle, wo heute die Al-Aqsa-Moschee steht. Es war ein architektonisches Meisterwerk, was dort stand. Und dann, als Jesus diese Stadt sieht, dann geschieht etwas. Dann heißt es in den Evangelium, Lukas-Evangelium, dass Jesus anfängt zu weinen. Mitten unter den ganzen Pilgern. Warum weinte er? Er weinte deswegen, weil er gesehen hat, dass die Menschen ihn nicht wirklich meinten. Dass sie jubelten, aber ihr Herz immer noch fern von ihnen war. Und schau, genauso ist es doch auch in deinem Leben. Im Epheserbrief steht, dass wir den Heiligen Geist nicht betrüben sollen. Betrübt sein hat etwas mit Traurigkeit zu tun. Jesus ist traurig, wenn dein Leben nicht wirklich mit seinem ganzen Herzen bei ihm ist. Dann weint auch Jesus über dein Herz. Und so sagt dann Jesus hier als Ergänzung aus dem Lukas-Evangelium, sagt er zu den Leuten, wenn auch du an diesem Tag erkannt hättest, was zu deinem Frieden dient, jetzt aber ist es deinen Augen verborgen. Ja, was dient denn zu unserem Frieden? Weißt du, Frieden kommt in dein Herz rein. Die Zerrissenheit, die wir heute Morgen kennengelernt haben, die verschwindet dann in deinem Leben, wenn du wirklich alle Türen aufmachst, so wie ihr das hier vorhin gesehen habt. Darum mache ich das mit den Leuten ja. Du alle Türen aufmachst und zu Jesus sagst, Jesus, ich bring dir alles, ich gebe dir das hin. Ich sing das nicht nur, ich räume mein Leben auf. Jesus, ich möchte nicht mehr, dass du weinst über mich, weil mein Herz nur halb dir hingegeben ist. Sondern Jesus, ich will, dass dein Frieden bei mir einzieht und dass du bei mir einziehst. Und das ist das, was ich euch wünsche. Nutzt die Woche von Karfreitag. Die Gnade, die am Kreuz Jesus erwirkt hat, ist so groß, dass die Bibel sagt, es gibt keine Schuld, die dir nicht vergeben werden könnte. Die Arme Gottes sind so groß, dass es sagt, schau, du musst nichts wieder gut machen. Denn es ist, wie dort am Kreuz geschrieben ist, alles getan, damit du kommen kannst und sagen kannst, Jesus, jetzt höre ich auf mit meinem Doppelleben. Ich höre auf mit der inneren Zerrissenheit. Herr Jesus, ich kapituliere jetzt vor dir und empfange dich, den Sohn Gottes, in meinem Herzen. Und deine Vergebung und deine Liebe und reinige mein Herz von all dem Ballast, dass du wirklich jetzt der Herr in meinem Leben werden kannst. Dazu segne euch der Vater im Himmel. Amen. Jetzt wollen wir noch zusammen beten gerade und ich bitte, dass wir dazu aufstehen. Vater im Himmel, du kennst unser Herz ganz persönlich und wie es ganz tief drin aussieht. Du kennst auch unsere Zerrissenheit, die oft in uns ist. Ja, du kennst das, dass wir auch laut singen können und dich loben und preisen und dass unser Leben mit dem oft gar nicht übereinstimmt, dass die Realität ganz anders aussieht. Vater, und ich bin unglaublich dankbar, dass Karfreitag und diese ganze Passionszeit dazu dient, dass wir mit all dem Unrat unseres Herzens zu dir kommen können, mit unseren falschen Erwartungen, die wir an dich hatten, mit den Geheimnissen, die keiner weiß außer du, mit der Rebellion unseres Herzens, Vater, dass wir das alles dir bringen können. Und Vater, ich danke dir, dass Jesus das alles ertragen hat am Kreuz, dass wir befreit werden können von uns selbst, Vater im Himmel. Und so bitte ich dich für jeden von uns hier, dass dein Frieden wirklich in unser Herz kommt und du als König in alle Lebensbereiche unseres Lebens einziehen darfst. Amen.